Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
Die Themen heute früh. Und wieder die UBS. In den USA ist gegen die Schweizer Grossbank eine Zivilklage mit ziemlich happigen Vorwürfen erhoben worden. Es geht um den Handel mit gar nicht so sicheren Wertpapieren. Von der Verstimmung zur Krise. Die beiden inhaftierten Schweizer sind in Libyen und vom Polizeigewahrsam in ein Gefängnis überstellt worden, ohne bisherigen Kontakt zu Schweizer Vertretern. Und Berlin im Sturm erobert. US-Präsidentschaftskandidat Barack Obama hat seine einzige öffentliche Rede auf europäischem Boden gehalten und 200.000 hörten ihm zu. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagmorgen. Die amerikanische Justiz hat erneut die UBS im Visier. Nach dem Vorwurf, die Großbank habe reichen Amerikanern geholfen, Geld am Fiskus vorbeizuschmuggeln, hat es eine Klage im Bundesstaat Massachusetts gegeben, wegen des angeblichen Betrugs mit Wertpapiergeschäften. Und jetzt hat der oberste Staatsanwalt von New York in gleicher Sache auch noch eine Zivilklage eingereicht, und die ist wesentlich schwerwiegender. Entsprechend hat die UBS darauf reagiert, nämlich ziemlich genervt. Max Ackermann.
Es sei frustrierend, dass der New Yorker Generalstaatsanwalt diese Klage eingereicht habe, schreibt die UBS in einer Stellungnahme. Man stehe mitten in Verhandlungen mit seiner Amtsstelle, immer mit dem Ziel, UBS-Kunden zu entschädigen, die mit sogenannten ARS-Papieren, Auction Rate Securities, Geld verloren haben. Man werde sich, Zitat, energisch gegen diese Klage zur Wehr setzen. Bis jetzt hatte die UBS immer vor allem ihre Bereitschaft betont, mit den amerikanischen Behörden zusammenzuarbeiten. In der Steuerbetrugsaffäre hat sie sich ausdrücklich entschuldigt und angekündigt, in den USA künftig auf das Offshore-Banking zu verzichten. Nach der Klage von Massachusetts erklärte sich die UBS bereit, ARS-Papiere im Wert von 3,5 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Auction Rate Securities sind langfristige Schuldverschreibungen, die als sehr sicher galten, dann aber doch in den Strudel der Hypothekenkrise gerieten. Die Vorwürfe des New Yorker Generalstaatsanwaltes an die UBS sind happig und sie beziehen sich auf die gesamte USA. UBS-Mitarbeiter hätten 50.000 amerikanischen Kunden ARS-Papiere noch als sichere Geldanlage angepriesen, als sie diese selber bereits in großem Umfang abgestoßen hätten. Dies belegten Auszüge aus E-Mails. Entstanden sei ein Schaden von bis zu 25 Milliarden Dollar. Die UBS glaubt laut Stellungnahme nicht, dass etwas Illegales vorgekommen sei. Sie gibt aber zu, dass einige Mitarbeiter wohl falsche Einschätzungen abgegeben hätten. Gegen diese Leute würden geeignete disziplinarische Maßnahmen ergriffen.
Jetzt spricht auch das außenpolitische Departement EDA von einer Krise, wenn es von den Beziehungen zu Libyen spricht. Dabei geht es nicht um die angekündigten Lieferboykotte von Rohöl, die wären ziemlich locker verkraftbar. Sorgen macht der diplomatischen Zentrale in Bern vielmehr die Lage der zwei Schweizer Gefangenen in Libyen. Die sind jetzt offiziell angeklagt worden und befinden sich unter widrigen Umständen in provisorischer Untersuchungshaft. Pascal Krauthammer.
Die Lage für die in Libyen inhaftierten Schweizer Bürger ist dramatisch. Jean-Philippe Chanra vom Departement für Auswärtige Angelegenheiten beschreibt deren Situation.
Eine Kollektivzelle, 20 Personen, riesige Hitze, keine Hygiene, volle Ungewissheit. Es ist wirklich besorgniserregend.
Was die Schweizer Inhaftierten angeht, haben man bis heute zu ihnen keinen direkten Zugang erhalten.
Wir haben das natürlich beantragt, mehrmals, aber wir konnten nie direkt und alleine mit den beiden sprechen.
Die Situation ist unberechenbar. Es gebe zwar keine anderen Schweizer, die inhaftiert worden seien, sagt Genra, doch das EDA sei inzwischen in Kontakt getreten mit fast allen Schweizern und Doppelbürgern in Libyen. Die Aufforderung zur Ausreise habe man aber nicht herausgegeben.
Es wäre nicht so einfach, weil man kann grundsätzlich Libyen nicht verlassen, ohne dass man ein Austrittsvisum erhält. Und da sollte man noch prüfen, ist es möglich, in der jetzigen momentanen Ausgangslage so ein Visum zu bekommen.
Trotz aller diplomatischen Vorsicht, man sei auf dem Weg zu einer Krise, so der EDA-Sprecher.
Sie hören die Sendung heute Morgen, nun zu Meldungen mit Regula Siegfried.
Nach dem Tod von Kurt Furgler gestern haben viele das Wirken des Altbundesrats gewürdigt. Bundespräsident Pascal Gouchbin sprach von einem brillanten Geist. Der ehemalige SP-Präsident Helmut Hubacher sagte, Furgler sei einer gewesen, der das schweizerische Mittelmaß überragt habe. Einer, der ohne Manuskript druckreif habe sprechen können. CVP-Präsident Darbele nannte Furgler einen Politiker, der die Menschen im Kopf und im Herzen berührt habe. Am Matterhorn ist ein tschechischer Alpinist tödlich verunglückt. Bergsteiger beobachteten den Absturz und alarmierten den Hüttenwart der SAC Hörnlihütte.
Es ist 6.06 Uhr. Er kam, sah und eroberte die Berliner Herzen im Sturm. Barack Obama hat den Europateil seiner außenpolitischen Reise fulminant begonnen. Vor der Siegessäule in Berlin jubelten dem noch nicht einmal offiziell gekürten US-Präsidentschaftskandidaten über 200.000 Menschen begeistert zu. Kein Zweifel, würde der Demokrat statt in den USA in Deutschland kandidieren, er wäre schon so gut wie gewählt. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Natürlich wusste Barack Obama schon gestern, dass sein Auftritt rundum gelungen war. Hunderte von Fans streckten ihm nach seiner Rede ihr Handy entgegen, wollten ihn berühren, ihm nahe sein. Endlich war da wieder ein Amerikaner, den man lieben konnte, ein Superstar, ein Anti-Bush mit der Vision von einer besseren Welt. Er sei nicht als Kandidat in die deutsche Hauptstadt gekommen, schmeichelte Obama gleich zu Beginn, sondern als Weltbürger, als einer, für den Berlin das Symbol sei für Freiheit und Versöhnung. In seiner 30-minütigen Grundsatzrede versprach der demokratische Senator, künftig enger mit den Europäern zusammenzuarbeiten. Eine Brücke über den Atlantik zu bauen, denn allein könnten die USA weder den Terrorismus besiegen, noch für Frieden in Afghanistan sorgen. Dafür, so Obama, müsse Deutschland allerdings auch mehr tun. Eine Forderung, die gestern in Berlin weit weniger gut ankam, als Obamas Bekenntnis zu einem wirksamen Klimaschutz nach deutschem Vorbild.
Let us resolve that all nations, including my own, will act with the same seriousness of purpose as has your nation and reduce the carbon we send into our atmosphere.
Heute, am Tag danach, hält die Begeisterung über den Präsidentschaftsbewerber an. Die meisten Zeitungskommentatoren sind jedenfalls überzeugt davon, dass Obama mit seinem Auftritt vor der Siegessäule den außenpolitischen Test bestanden hat. Ja, er kann's, heißt es dazu etwa in der Süddeutschen Zeitung. Die Welt gibt sich kritischer. Für sie ist Barack Obama einfach ein geschickter Taschenspieler, der in Berlin politisch unverbindlich blieb und ohnehin nur seine Wählerschaft in den USA im Blick hatte.
Und nun nach Großbritannien, genauer nach Schottland. Denn der britische Premierminister Gordon Brown hat wieder eine empfindliche Wahlniederlage erlitten. Über Nacht sind die Stimmen der gestrigen Nachwahl im Wahlkreis Glasgow Ost ausgezählt worden. Glasgow Ost? In diesem Wahlkreis hat Browns Labour-Partei vor 3 Jahren noch über 60% der Stimmen erhalten. Jetzt ist der Unterhaussitz dieses ärmlichen Wahlkreises an die schottische Nationalistenpartei SNP gegangen. Martin Aliot berichtet über die Bedeutung dieses Sitzverlusts.
Der 51-jährige Buchhalter John Mason, der siegreiche Kandidat der schottischen Nationalistenpartei SNP, sprach von einem politischen Erdbeben.
This SNP victory is not just a political earthquake, it is off the Richter scale.
Die Stärke der Erschütterung liege jenseits der Richterskala.
And the tremors are being felt all the way to Westminster.
Die Folgen könnten bis London gespürt werden. In der Tat, die Labour-Mehrheit von 13.500 Stimmen ist dahin. Mit 365 Stimmen Vorsprung schnappte die SNP den Sitz, bisher eines der sichersten Labour-Mandate im ganzen Land. Die Motive der Wähler von Glasgow East mögen lokal oder auch schottisch gewesen sein. Aber jetzt ist kein einziger Labour-Politiker mehr seiner Zukunft sicher. Premierminister Gordon Browns Stuhl wackelt. Die unterlegene Kandidatin, Labour's Margaret Curran, forderte ihre Partei auf, genau hinzuhören.
And I do believe the Labour Party has to listen and has to hear the message from the people of Glasgow East.
Sagt die unterlegene Labour-Kandidatin Margaret Curran im Beitrag von Martin Aliot. Die Nachfolge von Louis Arbour an der Spitze des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte scheint geklärt. Mehr dazu nun von Regula Siegfried.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon schlägt die südafrikanische Richterin Navenife Mpilai als neue Hochkommissarin für Menschenrechte vor. Pillay ist derzeit Richterin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Zuvor leitete sie das Kriegsverbrechertribunal für Ruanda. Die Zustimmung der UNO-Vollversammlung gilt als Formsache. Nach Ansicht einer UNO-Spezialgruppe, zu der auch die Schweiz gehört, verzettelt sich die UNO beim Kampf gegen den Terrorismus. Verschiedene UNO-Gremien arbeiteten mehr nebeneinander als miteinander. Da gelte es, die Kräfte zu bündeln. Es sei außerdem naiv zu glauben, man könne den Terror nur mit Krieg und Bomben bekämpfen, heißt es in den Vorschlägen der Spezialgruppe, der neben der Schweiz noch Japan, die Türkei, die Slowakei und Costa Rica angehören. Bei einem Tankerunglück in der Nähe von New Orleans sind über 1 Million Liter Heizöl in den Mississippi-Fluss ausgelaufen. Nach Medienangaben hat sich das Öl bereits auf einer Länge von 150 Kilometern ausgebreitet. Mehrere hundert Arbeiter hätten damit begonnen, das Öl abzupumpen. Rettungskräfte versuchten, schwimmende Ölsperren zu installieren. Zum Sport. In der Fußballmeisterschaft gab es gestern Abend 2 Spiele. Sion gewann dabei gegen Ibe 2-1 und Vaduz verlor gegen Aarau 0-2. Beim Tennisturnier in Toronto ist der Schweizer Stanislas Wawrinka im Achtelfinal ausgeschieden. Er verlor gegen den Briten Andy Murray 2-6, 6-0 und 4-6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.349 Punkten minus 2,4%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 13.364 Punkten minus 1,8%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,353 gehandelt, der Euro zu einem Franken 62,41 beziehungsweise zu einem Dollar 56,89.
Der Ausblick aufs Wetter heute, Freitag, ist schön kurz. Es wird meist sonnig und warm bei bis zu 30 Grad. Soweit das Neueste aus der Heute-Morgen-Redaktion. Matthias Kündig war für die Sendungsinhalte verantwortlich. Am Mikrofon Daniel Knoll.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.